Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 619 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle Mitmenschen, die heute wieder zuhören wollen und will vielleicht mal so ganz kurz zurückblicken auf die letzte Sendung. Erstmal bedanke ich mich bei denen, die den Spendenaufruf gefolgt sind. Da waren doch ein paar dabei, die haben das ernst und wichtig genommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Das kommt natürlich, soweit ihr zugestimmt habt, auch in der nächsten Videoproduktion, euer Name da rein. Dann möchte ich mich bei denen bedanken, die mir ihre Hilfe angeboten haben. Ich wollte erst mal sammeln, was da so alles kommt und werde mich im Laufe der Woche, wahrscheinlich zum Ende dieser Woche, dann bei euch auch noch schriftlich melden, damit wir mal ein bisschen näheren Kontakt haben und mal abstecken können, ob wir miteinander können, was wir miteinander können und wie wir miteinander was können. Dann ein kleiner Hinweis vielleicht. Da geht es jetzt durch die Presse, dass in Norwegen die E-Automobilität jetzt am Ende ist. Damit wird nur gemeint, dass Norwegen den Spitzenreiterplatz an Neuzulassungen oder an Gesamtautos verliert, irgendwo um 40.000, 50.000, und dass Deutschland wahrscheinlich die Führung übernehmen wird. Lasst euch nicht verarschen von solchen unverantwortlichen journalistischen Schmierern, die so einen Müll schreiben. Deutschland hat etwa 1,7% E-Autos und Norwegen 43, weiß ich was. Also Faktor 25 liegt dazwischen. Absolute Zahlen zu vergleichen zwischen einem Land, welches nur einen Bruchteil der Einwohner von Deutschland hat und demzufolge auch nur einen Bruchteil der Kraftfahrzeuge, ist unverantwortlich, dumm und nur auf Stimmungsmache ausgerichtet. Ja, dann WLAN im Auto, diese Geschichte, ja, okay, das hatten wir. Und dieser Quantencomputer, offensichtlich, da man das Ding ja nicht kaufen kann, nicht zu Hause hinstellen kann, war das Interesse nicht so ganz besonders groß. Aber ich verspreche, sobald die Dinger bei Aldi in der Ecke stehen, werden wir nochmal darüber sprechen. So, dann fangen wir einfach mal mit den heutigen Themen an. Ich habe wieder ein paar Themen rausgesucht, die möglicherweise wieder kontrovers diskutiert werden. Aber schauen wir mal. Da habe ich in dem letzten Video doch tatsächlich etwas über einen speziellen eBay-Händler, was man aber auf viele ausweiten kann, gebracht, über dieses Verhalten. Und die Menge der Zuschriften, die ich dazu bekommen habe, hat mich eigentlich umgehauen. Offensichtlich ist das eine typische Machart für Geschäfte im Internet, wie sie sich immer weiter durchsetzt. Dazu kommt, dass dann noch Jammerschreiben sind, wie viele Kinder man hat, dass man die alle davon ernähren muss und was weiß ich nicht alles. Und dass man die Geräte auf eigene Kosten zurückschicken soll und dass man die Gesetze, ach ja, hatte ich gesagt, Fernabsatzgesetz, muss ich vielleicht noch was erklären. Auch da herzlichen Dank für die Zuschriften. Ja, ich weiß, das gibt es nicht mehr. Das ist aufgegangen in dem BGB, aber es ist nun mal in der Masse noch drin, so wie viele andere Begriffe sich auch verselbstständigt haben. Deswegen zum besseren Verständnis habe ich das genommen. Was ich aber falsch gesagt habe, diese 40-Euro-Grenze, die gibt es wirklich nicht mehr. Also der Verbraucher muss, wenn der Händler nicht von sich aus anbietet, die Rücksendekosten zu übernehmen, diese Rücksendekosten selbst tragen. Nicht in dem Fall, wo eine zugesicherte Eigenschaft fehlt, wo das Ding kaputt ist oder wo man einen Garantiefall hat oder sowas. Da nicht. Sondern wenn ich sage, nee, ich will das nicht, ich habe mir das anders überlegt, ich habe keine Lust mehr, ich habe es irgendwo billiger gesehen, da schon. Es sei denn, wie gesagt, der Händler hat es ausdrücklich in seinem Angebot vermerkt, dass die Rücksendung kostenlos ist. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie so plus diese elektronische Bucht bietet also irgendwelche Plus-Mitgliedschaften an. Da muss man dann Geld dafür bezahlen, damit man bei Rücksendung kein Geld bezahlen will. Aber verdammt nochmal, ich kaufe mir ja nichts, um es zurückzusenden. Entweder es ist gut und dann behalte ich es, oder es ist nicht in Ordnung und dann hat der Händler sowieso den schwarzen Peter. Ja, also dieses Thema hat doch viele hinterm Ofen hervorgeholt bei dem Wetter, die dann auch ihre eigenen Erfahrungen berichtet haben. Es ist erschreckend, was da sich so langsam breit macht. Viele schreiben, dass es bei Amazon besser ist. Aber es gibt auch eine Reihe von Leuten, die genau das Gegenteil schreiben. Die nämlich schreiben, wenn das nicht direkt von Amazon kommt, sondern wenn Amazon hier nur als Marktplatz verwendet wird, dann ist es genauso bescheiden wie bei eBay. Also, das muss jeder selbst heraussuchen. Ich sage nochmal, wenn man bei einem Händler kauft, seht euch die Beurteilung an. Aber bitte nicht die guten Beurteilungen. Seht euch die schlechten an. Und dann schaltet die Birne ein. Das ist das Teil, was da zwischen den beiden Ohren da oben auf dem Hals ist. Und überlegt, ob das vielleicht ein bösartiger Konkurrent ist. Das kann man meist herauslesen. Es gibt aber auch sehr viele echte, ehrliche Bewertungen, die ihre Probleme damit beschreiben. Wenn man sich die alle anhört und sagt, ach, das ist Killefitz oder da meckert einer oder dem gefällt die Farbe nicht oder die Verpackung hat nicht seinen Ansprüchen entsprochen und so weiter. Wenn man das rausfiltert und nur die Kernpunkte herausnimmt, dann sollte man schnell ein klares Bild von der Qualität des Produktes bekommen. Qualität über die Funktionalität, über die Versprechen, ob sie eingehalten worden sind, die das Produkt beschreiben und so weiter. Also, einfach nur ein bisschen aufpassen, ein bisschen nachdenken. Das Internet. Wenn man doch heute was kauft, dann guckt man erstmal. Ja, ich laufe ja nicht, ich fahre nicht erstmal nach Koblenz 35 Kilometer und suche mir dann, was weiß ich was, 5, 6 Läden aus und gehe dort den Verkäufern auf den Keks. Vielleicht haben die das gar nicht, was ich will, oder haben was anderes oder haben was billig eingekauft, was sie dann über den Klee loben, damit sie den Kram auch wieder wegkriegen. Sondern ich informiere mich natürlich erstmal im Internet. So. Wenn ich aber jetzt erstmal einen Überblick habe, wie viele verschiedene Produkte von der Art, wo ich etwas haben will, gibt es denn eigentlich? Dann finde ich sehr viele gleiche, ähnliche, mit unterschiedlichen Beschreibungen oder sowas. Und das kann man schnell herausfiltern. Dann kann ich mir die einzelnen ein bisschen näher ansehen, auch im Internet. Und dann herausfiltern, was ist denn nun für mich das Richtige? Was kommt in Frage? Wenn ich dann weiß, worum es geht, dann suche ich nach dem Preis. Dazu benutze ich in der Regel Preissuchmaschinen. Da gibt es ja verschiedene. Man muss sich ja nicht auf eine einzige beschränken, sondern man sucht einfach so nach dem Preis, einfach Preisvergleich und dann die Produktbezeichnung dahinter. Dann muss man darauf achten, dass man dann auch die Versandkosten einschaltet, denn üblicherweise wird das ohne Versandkosten dargestellt, der Preis. Und dann weiß man so in etwa, was so ein Teil kostet. Ist man dann fertig damit? Kauft man dann da? Ja, könnte man sagen. Von zu Hause hinterm Ofen sitzen und dann ein bisschen rumklicken im Internet. Und dann finde ich das beste Produkt zum besten Preis. Nee, das ist nicht mehr so. Es war bisher so, ja, vielleicht bis Ende vergangenen Jahres, da konnte man so in verschiedene größere Läden gehen. Und die haben dann Produkte da gehabt. Und es hat zum Beispiel immer funktioniert, wenn ich dann gesagt habe, nee, ist mir zu teuer. Ja, was wollen Sie denn dafür zahlen? Früher undenkbar. Wenn ich dann einen Preis genannt habe, dann wurde gesagt, haben Sie das denn irgendwo gesehen? Und wenn ich sage, ja, such doch selbst mal im Internet, das gibt's doch dafür. Normalerweise sind die Leute auf den günstigsten Preis, wenn er nachvollziehbar war, eingestiegen. Die Verkäufer. Das ist also so eine Geschäftspolitik geworden. Aber in der letzten Zeit sind mir da so ein paar Sachen aufgefallen mit unterschiedlichen Preisen. Da gibt es Händler, die bieten ihre Produkte, die haben große Ladenkette, vielleicht auch wirklich große Läden, die bieten im Internet ihre Produkte teuer an. Da fragt man sich, gut, sind die eigentlich blöd? Dann kauft ja keiner da. Aber die Geschichte ist so, wenn man da das Produkt teuer hat und dann aber vor Ort, wenn jemand sich das ansehen will, in die Hand nehmen will, es billiger ist, dann kauft der da auch, wenn es da vor Ort im richtigen Laden physikalisch begreifbar günstiger ist als die Preise im Internet. Damit versuchen die natürlich aus so einer reinen Vergleichbarkeit herauszukommen, dass man einfach irgendwo hinterm Ofen sitzt und rumklickt und dann das Günstigste findet. Denn das, was Amazon schon vor einem Jahr, ich habe ja schon zweimal darüber berichtet, angefangen hat, dass bei einigen Angeboten ständig andere Preise angezeigt werden. Man muss also dann wieder einen Preisroboter haben. Das sind also auch diese Internetplattformen, diese Preissuchmaschinen, bei denen man ja einen Preisalarm einstellen kann, dass man eine Nachricht bekommt, wenn ein bestimmter Preis unterschritten wird, um das zu überwachen. Je nachdem, von welcher Plattform aus man hineingeht in diese Angebote, dann bekommt man auch unterschiedliche Preise. Es hat sich herausgestellt, wenn jemand mit einem iPhone irgendwo etwas sucht, dann bekommt er in der Regel nicht so günstige Preise wie jemand, der mit einem Android-Mobiltelefon oder mit einem Desktop auf dieses gleiche Angebot zugreift. Hier macht man Unterschiede und sagt, also wer Geld hat für ein iPhone, der guckt nicht so genau auf den letzten Euro. Und dadurch, dass man aber jetzt diese Preise auch über einen Tag hinweg mehrfach ändert bei einigen, ist es kaum noch möglich, sich einen wirklichen Überblick zu verschaffen. Vor allen Dingen entsteht dann auch ein Frust. Ich habe heute früh das Teil für 100 Euro gesehen, jetzt kostet es 120. Und wenn dann das nächste Mal der Preis niedriger wird, schlägt man in aller Regel zu. Vor Ort sieht es natürlich anders aus. Da sind die gesetzlich festgelegt Artikel mit Preisen versehen. Die sind also ausgezeichnet. Und da hat man einen festen Preis, das ist ein fester Wert. Und wenn man dann sagt, hier hör mal, ich habe heute bei Amazon oder bei eBay oder bei Banggood oder bei AliExpress oder wo auch immer, das zu dem Preis gesehen, inklusive Versandkosten, dann gibt dieser Händler in seinem Preis nach, auch wenn er selbst im Internet dieses Teil wesentlich teurer anbietet. Also wenn man nicht vor Ort den Mut hat zu handeln und zu sagen, nee, das ist mir zu teuer, das will ich nicht, und nicht da in einen Dialog eintritt, denn der Verkäufer wird schon sagen, was haben Sie sich denn gedacht, welchen Preis stellen Sie sich denn vor, dann hat man schon verloren. Also nicht bequem sein, nicht von zu Hause einfach irgendetwas Klick kaufen, sondern vielleicht auch mal das Hinterteil bewegen und vor Ort gehen. Das hat auch den Vorteil, dass man dort das Produkt in die Hand nehmen kann. Und ich sage, selbst wenn es da ein paar Euro teurer ist, sollte man nicht nach Hause gehen und das dann im Internet bestellen, weil so ein bisschen habe ich das Gefühl, das ist dann unanständig. Man geht irgendwo hin, jemand unterhält da einen riesen Apparat mit Versicherung, mit Strom, mit Angestellten, mit Steuern, mit Lagerhaltung und was weiß ich nicht und will dann dort im Grunde genommen beraten und bedient werden, kostenlos. Das Ding antatschen, was der Händler dann so nicht mehr als neu verkaufen kann, befummeln und ausprobieren, um dann nach Hause zu gehen, um 3,50 Euro zu sparen beim 100-Euro-Produkt, finde ich moralisch sehr bedenklich. Da sollte man sich doch mal irgendwo an die Stelle im Hirn fassen, wo der Anstand ist und die mal ein bisschen massieren. Vielleicht kommt er dann wieder auf Touren. Also das muss nicht sein. Ich will im Grunde genommen niemanden davon abhalten, übers Internet zu kaufen. Ich kaufe ja auch sehr viel übers Internet. Aber wenn ich dann tatsächlich mal zu einem Händler gehe und etwas brauche und es ist mir zu teuer, dann rede ich mit ihm darüber. Und wenn es dann in eine Größenordnung kommt, wie ich es auch im Internet bekomme, dann kaufe ich auch da. Ich muss ja auch bedenken, was passiert denn, wenn da das Teil während der Garantiezeit kaputt geht. Im Internet ist es manchmal nicht ganz so einfach. Die Händler, die da einfach Ware durchschieben, die haben keine Infrastruktur. Man muss es dann quasi zum Hersteller schicken. Das heißt, auf eigene Kosten irgendwo hinschicken. Und der Hersteller, der ist aber nicht verpflichtet, diese Garantieleistung an mich zu erbringen, sondern normal muss ich über den Händler gehen. Gut, das wird heute anders gemacht. Der Hersteller, der sagt ja auch dem Händler, kannst du zu mir schicken, so, obwohl das nicht richtig ist. Zuständig ist der Händler. Auch wenn ich bei Aldi etwas kaufe und das geht kaputt, bringe ich das zu Aldi zurück und schicke es nicht zu, nach Pusemuckel oder zu irgendeinem, was weiß ich, was Siemens, Intel oder sonst jemanden, sondern ich bringe es zu Aldi. Die mögen das zwar nicht, aber sie sind verpflichtet dazu. So, also, Vernebelungstaktik, die immer weiter um sich greift, um dann auch aus dem Druck und aus der Dominanz der Preisvergleichsportale herauszukommen, heißt, dass diese Preisvergleichsportale immer mehr Probleme bekommen. Als Anhaltspunkt kann man sie nutzen. Ganz wichtig ist vielleicht auch, es gibt einige, ich glaube Idealo macht es, die grafisch darstellen, wie der Preisverlauf in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten so etwas ist. Und da kann man sehen, was kann denn, zu welchem Preis kann denn so etwas überhaupt angeboten werden. Ob man dann darauf wartet, ist die andere Frage. Es kommt darauf an, wie schnell man sowas haben muss. Aber zumindest kann man dann erkennen, welcher Preis ist irgendwo realistisch. Es muss nicht der sein, der zu irgendeinem Sonderangebot, weil der Geschäftsinhaber von irgendwoher Geburtstag hatte und dann das Zeug zum Einkaufspreis rausgeschmissen hat. Das muss nicht dieser tiefste Preis sein, aber man kann erkennen, wie der Trend ist. Man kann erkennen, wie der günstigste Preis zu welchem Zeitpunkt war und kann dann abschätzen, ob der Preis, der mir angeboten wird im Internet mit den ganzen Nachteilen, die ein solcher Fernkauf mit sich bringt, natürlich auch Vorteile, denn ich muss nicht die Füße vor die Tür setzen. Ich bekomme das teilweise schon am nächsten Tag von einem Paketdienst angeliefert. Aber umgekehrt, ich habe es vorher nicht angefasst, ich konnte es nicht probieren, nicht testen. Gut, der Gesetzgeber gibt uns nun auch die Möglichkeit, dass man nach diesem nicht mehr sogenannten Fernabsatzgesetz die Ware auspacken darf und testen darf. Ich darf also, wenn ich mir ein Auto übers Internet kaufe, damit nicht 50.000 Kilometer fahren und sagen, nee, gefällt mir nicht, sondern ich darf vielleicht mal um den Block damit herumfahren. Ich darf eine Hose vielleicht mal anziehen. Ich darf damit aber nicht abends in irgendeinen Club gehen und am nächsten Tag sagen, so, jetzt die will ich nicht mehr anziehen, ich brauche mal wieder was Neues und schicke die wieder zurück. Das geht natürlich nicht. Also, man muss da die Kirche im Dorf lassen, man muss den eigenen Anstand als Maßstab nehmen und danach handeln. Nur mit Verstand handeln. Nicht immer ist das Internet das Günstigste. Ich habe es oft erlebt, dass man bei anderen Händlern etwas wesentlich günstiger bekommt. Übrigens im Internet selbst auch, wenn man nicht nur bei den großen Bekannten guckt, sondern auch mal bei anderen Händlern, die irgendwo in der Nähe sind und auch eine Internetpräsenz hat. Selbst da findet man manchmal Preise, die deutlich unter diesen üblichen eBay- und Amazon-Angeboten liegen. Und wenn man das hat und geht dahin, vielleicht ist sogar noch was drin, wenn man dem sagt, hör mal, was ist denn mit dem Preis? Kannst du da noch was nachlassen? Geht da noch was? Es ist doch eine ganz andere Art und Weise. Man hat eine ganz andere Beziehung. Und wenn man dann hinterher ein Problem mit dem Teil hat, dann muss man nicht im Internet schreiben und jammern und bekommt 5.000 saublöde Bemerkungen, weil man zu doof ist, das Ding zu bedienen. dann packt man das, geht zum Händler und sagt, du weißt du, ich war vorige Woche hier, kannst du mir mal helfen, kannst du mir mal zeigen. Diese alten Werte, vielleicht kann man ja mal ausprobieren, ob sie auch heute noch dem einen oder anderen zusagen. Vielleicht kann man dann diese Welt ein klein wenig, naja, menschlicher machen und nicht Internet surfen, klicken, Paketdienst klingelt und der Käse ist gegessen. Muss ja nicht so schlimm und so anonym sein, diese Welt, wie sie sich manchmal darstellt. Ja, da gibt es ja noch etwas. Gerade so Internetgeschichte. Viele Leute, die sich im Internet irgendwelche Programme herunterladen, also ist das, was die Masse als App bezeichnet. Ich bezeichne es nicht als App, weil es keine Application ist, sondern ist eine Applikation. Dieses Programm, ein früher kleines Programm, ist eine Applikation und Applikation kürze ich mit App ab und nicht mit App ab. So, nur um das einmal gesagt zu haben. Ob euch das gefällt oder nicht, ist mir ziemlich egal. Aber ich muss ja nicht in der Sprache meiner ehemaligen Freunde vom großen Teich da drüben, die von irgendeinem Dollmann regiert werden. Die haben ja recht, wenn sie sich regieren lassen. Die haben ihn gewählt und die dürfen das. Und es entzieht sich jeder meiner Kritik. Wenn die das so wollen, ist es ja in Ordnung. Nur für mich hat er einen Knall. Also, okay. Kommen wir zum Thema zurück. Diese Applikationen, die werden... Der Experte sagt, sticky gemacht, klebrig gemacht. Da gibt es also ganz, ganz viele Sachen. Oder auch Internetauftritte insgesamt, wenn Sie zu Facebook gehen. Da haben Sie so und so viele neue Nachfragen. Was von irgendwelchen Freunden, die irgendwie befreundet sein wollen mit ihm, wo sie überhaupt keine Ahnung haben, wer das eigentlich alles ist und warum und wenn ja und so, und dann kommt eine endlose Liste von irgendwelchen Leuten, wo die Algorithmen von denen denken, das könnten sie mir einfach mal vor die Nase halten, vielleicht gefällt mir das. Dieses endlose Scrollen ist einer der Tricks, wie man die Leute am Bildschirm hält. Man versucht also, dem Benutzer so lange vor dem Bildschirm zu halten, ja, dass man möglichst viel, bewusst oder unbewusst, Werbung mit verkaufen, mit hineindrücken kann. Die wird ja nicht verkauft, die wird ja kostenlos einem auch klebrig irgendwo hingeheftet. Das heißt also, man versucht wirklich, das, was auch der Geschäftsmann mit dem richtigen Geschäft macht, mit Sonderangeboten oder sowas, den Käufer in den Laden hineinzuziehen. Normalerweise hat man Brot und Eier nicht hinter dem Eingang, denn da würde man das kaufen und wieder zur Kasse gehen. Sondern das ist meist ziemlich weit hinten irgendwo versteckt. Brot und Eier und Wurst und Käse muss man immer durch den ganzen Laden, damit man möglichst viel sieht. Und dann werden noch Störer, also irgendwelche Kisten da in den Weg gestellt, damit man langsam gehen muss und drumherum gehen muss. Genau das Gleiche ist hier. Auch im Internet hat sich also hier ja, mehr oder weniger eingebürgert. Also das unendliche Scrollen, das ist also ja, so ein endlose, bodenlose Frechheit eigentlich. Bodenlose Geschichte, dass man nie an das Ende kommt, nie damit fertig wird. Das bringt natürlich... Wenn man dann Informationen hat, die recht gut sind, recht gut versteckt sind, wo möglicherweise eine Werbung dahinter steht, das bringt natürlich dann Klicks und Klicks bringen Geld. Ein Klick bringt fast nichts, aber eine Million bringen eben viel Geld. Und so gibt es natürlich auch Bewertungen. Ja, wenn man irgendwelche Sachen bewertet, Freunde im Internet bewertet, Beiträge, Blogs im Internet bewertet, diese ganzen Klicks und was immer weitergeht, all das wird ganz bewusst gemacht, um uns vor diesen Kisten festzuhalten, damit man so lange wie möglich eine potenzielle Werbeplattform beguckt, begreift, beliest, betatscht, besucht. So funktioniert das und so funktioniert diese Welt. Genauso ist es ja auch mit vielen Spielen, die kostenlos angeboten werden. Die verdienen dann Schweinegeld, die machen ja teilweise Fernsehwerbung, wie blöde. Und die ist auch teuer. Ja, und dann bietet man kostenlos diese Spiele an. Und erst dann, wenn man dieses kostenlose Spiel hat, bekommt man gezeigt und gesagt, was man alles dazu bekommen kann. Aber bekommen heißt dann, dazu kaufen kann. Man wird also hineingezogen in einen Markt, so wie das schon, ich weiß nicht, wie lange das her ist, Rockefeller gemacht hat. Der hat den Leuten Öllampen verkauft. Die hatten kein elektrisches Licht, also die Zeit gab es ja mal. Und hat dann festgestellt, das läuft nicht so, wir machen das anders. Der hat den Leuten dann diese Öllampen geschenkt. Die wurden kostenlos abgegeben. Aber er hatte den Markt für das Öl in der Hand. Und er hat den Preis über das Öl mehrfach wieder reingeholt. Und genau auf diese dumme Tour wird es ja heute noch gemacht. Kaufen Sie einen Tintenstrahldrucker. Den bekommen Sie nachgeworfen für 50, 60 Euro. Und da sind ein paar Patronen dabei, die halten von 12 bis Mittag. Und danach müssen Sie welche kaufen. Und dann wird verdient für den Händler. Vorher das Ding hat er ihn quasi zum Selbstkostenpreis abgegeben. Nicht der Händler, sondern eigentlich der Hersteller. Aber wenn Sie dann Tinte kaufen, wenn Sie damit drucken, dann läuft das los. Genau so funktioniert es. Also überlegen Sie, wenn Sie irgendwo sind, scrollen Sie nicht unendlich, gehen Sie nicht unendlich viele Links nach, suchen Sie nicht und fallen Sie nicht darauf rein. Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Leute, die den Artikel angesehen haben, haben auch den Artikel angesehen. Leute, die diesen Beitrag gelesen haben, haben auch diesen Beitrag gelesen, damit man immer weiter und weiter hineintaucht und gefangen wird und gefangener ist in einem Markt, in dem uns im Grunde genommen Sachen angeboten werden, aufgedrückt werden, die wir nicht brauchen und wenn wir Verstand haben, die wir auch nicht wollen. Nehmen Sie einfach mal eine Pause. Muss man denn jeden Tag im Internet nachsehen? Muss man denn E-Mail-Nachrichten wirklich zeitgenau beantworten? Muss man denn wirklich sofort reagieren, wenn man eine Nachricht hat, in WhatsApp oder sowas? Nein, das muss man eben nicht. Nehmen Sie doch einfach mal den Stress und den Druck heraus. Sagen Sie auch einfach mal, ich gucke eben nicht jeden Tag in mein E-Mail-Postfach. Ich gucke alle 2 oder 3 Tage nach. Wer hat den Anspruch darauf, sofort eine Reaktion zu haben? Keiner. Und dann muss ich auch noch, wenn ich mir eine Nachricht dann durchgelesen habe, entscheide ich ja auch, ob ich antworte, ob ich will, ob ich kann, ob ich Zeit habe, ob ich Lust habe und wann ich das machen will. Bei mir ist es so, dass ich die meisten nicht beantwortet. Liegt aber in der Natur der Sache, da ich sehr, sehr viele bekomme. Viele verstehen das auch. Manche werden aber aggressiv und schicken dann 20 Mal die gleiche und jetzt antworte endlich mal. Geht natürlich gar nicht. Keiner hat einen Anspruch darauf, eine Antwort zu bekommen. Ich antworte denen, die höflich und anständig sind und so schreiben, dass es mir Spaß macht, darauf zu antworten. Da ich mich bedanke für das, was sie geschrieben haben, dann antworte ich denen. Aber auch nur dann, wenn die Zeit dafür da ist. Und es gibt Zeiten, da antworte ich nie und nimmer nicht. Zum Beispiel abends. Das ist so in einem gewissen Sinne eine Arbeit. Am Wochenende normalerweise auch nicht. Nur bei wichtigen Ausnahmen. Teilen Sie sich doch bitte das Internet einfach mal ein in wichtig und unwichtig und lassen Sie sich nicht durch solche Sachen hineinziehen. Gut, E-Mail zieht normalerweise nicht hinein, aber per E-Mail kommen ja auch viele Angebote. Da klickt man drauf und dann ist man irgendwo wieder auf irgendwelchen Seiten. Da bekommt man irgendwelchen Quatschangeboten gezeigt und verlinkt und so weiter. Das ist übrigens eine Sache, die ich nicht mache. Ich kann in meinem E-Mail-Client nicht auf einen Link klicken und es geht dann im Internet irgendwas auf. Nee, meine Einstellungen sind so, wenn mich was interessiert, dann muss ich mir den Link in die Zwischenablage kopieren, öffne einen neuen Tab im Browser und speichere erstmal den Tab rein, kontrolliere noch einmal, was denn das eigentlich für eine URL ist, die ich mir darüber kopiert habe. Eventuell, wenn mir das merkwürdig vorkommt, dass da hinten viele Ziffern und sonst was dran ist, die mich identifizieren könnten, weil der Absender dann vielleicht feststellen kann, auf welche E-Mail er eine Antwort bekommt, dann nehme ich die weg und dann gucke ich mir die Seite nackt an. Und in den allermeisten Fällen ist es einfach auch alles nur Müll, was da kommt. Man sollte eine gewisse digitale Abstinenz in das eigene Leben hineinbringen und hat plötzlich mehr Zeit und vor allen Dingen der Stress ist weg. Sagen Sie ganz einfach, ich will nicht jedes Mal antworten, wenn mir irgendjemand was schreibt. Und irgendwann kapieren die anderen das. Und wenn sie klug sind, sind sie genauso. Man kann sich dann besser über Wichtiges unterhalten, als unendlich lange über Mist. Haben Sie mal nachgezählt, wie viele Neuronen in Ihrem Gehirn werkeln? Ist schwierig, ja, ich weiß. Aber man schätzt, dass es ungefähr 100 Milliarden Neuronen sind, die jeder Mensch von uns da oben in der Birne hat und die uns die Umwelt erkennen lassen, die uns kommunizieren lassen über unsere eingebildete Realität, die es uns also möglich macht, uns zu verständigen, zu verstehen und Verständnis zu entwickeln. Intel hat mit seinen Loihi-Chips jetzt ein Platinchen aufgebaut und das sind, oder da soll man 8 Millionen Neuronen Gehirn, 100 Milliarden, Intel, 8 Millionen, nachstellen können. Gut, das ist nicht das Ende. Intel will dieses Jahr noch bis zu 100 Millionen dieser Nervenzellen auf die Platinchen bringen. Das heißt, werden mehrere dieser Platinchen gekoppelt. Das nennt sich dann Neuromorphic Computing. Und wenn man dann, ich glaube 768 Chips war es dann, da drauf hat, dann geht man davon aus, man könnte Teile des menschlichen Gehirns damit schon simulieren. Ja, also für mich ist das dann irgendwo so in der Größenordnung von einem Promille. Also wenn mit einem Promille Gehirn, glaube ich nicht, dass wir da sehr weit kommen, aber man muss mal sehen, wie großartig eigentlich die Technologie ist, die dahinter steckt, was das für eine großartige Leistung ist. Nur, dass man es immer mit dem menschlichen Gehirn vergleicht, dass es so weit weg ist, das ist ein bisschen doof. Diese Neuromorphic Computing Plattform, da wird man also künstliche Neuronen und Synapsen nachbilden, um zu verstehen, wie wir mit unserem Gehirn denken, wie wir Vorgänge beurteilen, wie wir nachrechnen, kann man eigentlich nicht sagen. Das ist eine Forschung. Dieses Projekt, das hat den Codenamen POHOIKI und ist genau wie diese Chip-Bezeichnung für Loihi. Das sind irgendwo im Meer bei Hawaii irgendwelche kleinen Orte oder sowas. Warum man das genommen hat, wer weiß. Vielleicht hatten die zu wenig Neuronen frei, um sich eigene Namen auszudenken. Aber okay, diese Entwicklerplattform, da haben sie eine ganze Menge Partner dazu gefunden, denn die Welt wartet ja darauf, dass wir unser menschliches Denken auf Maschinen bringen können, damit diese Maschinen uns besser verstehen, wenn wir kommunizieren, damit nicht wir eine Programmiersprache lernen müssen und das möglicherweise die alle Register und Bits und Bytes in der Maschine kennen, sondern dass diese Maschine versteht, was wir wollen. Diese Nahuku-Platinen, die haben oder sind für 768 Chips gedacht. Das entspricht 128 Kernen und man will damit die Geschwindigkeit so weit erhöhen, dass man etwa 100 Millionen Neuronen gleichzeitig simulieren kann. Also das ist dieses eine Promille, von dem ich da eben sprach. Es tut sich etwas, diese Entwicklung, die wird weiterentwickelt und man denkt, dass man schon in den nächsten beiden Jahren noch einmal diese Leistung, diese sogenannte Denkleistung dieses Systems ungefähr verfünffachen kann. Gut, dann sind wir bei 0,5% des menschlichen Gehirns. Ich will es nicht lächerlich machen, nein, es ist eine großartige Leistung, es ist eine unheimliche Entwicklung, nur mit einem Gehirn zu vergleichen. Wenn wir an einem solchen kleinen Modell verstehen, lernen, wie wir denken und dann eventuell neue Entwicklungen auf den Weg bringen können, die es irgendwann möglich machen würden, dass diese Steuerung, die wir heute noch rudimentär zur Verfügung haben, in einem kleinen Chip zusammengefasst werden, dass wir allein durch Denken und dem Auslesen von Nervensignalen Prothesen steuern können, so wie der Körper das mit Originalkörperteilen gemacht hat, das wäre für viele, viele, viele Menschen ein großer Segen. Fast ein Wunder, aber das ist ein Wunder, was absehbar ist. Weil wir gerade bei diesem Thema sind, mal von der ganz anderen Seite daran gedacht. Also so eine Schnittstelle, die wir irgendwo am Arm, am Bein oder sonst wo anbringen, die Nervenimpulse auswertet, um dann Prothesen zu steuern, die Entwicklung rast ja auch. Aber man versucht natürlich auch andere Schnittstellen zu bauen. Zum Beispiel Schnittstellen direkt an und in das Gehirn. Ja, hört sich schon irgendwo merkwürdig an, aber so eine Computer-Gehirn-Schnittstelle, oder ich glaube, die sagen umgekehrt BCI, also Gehirn-Computer-Schnittstelle heißt das, damit soll versucht werden, die Ladungspotenziale aus dem Gehirn zu interpretieren und dann natürlich die entsprechenden Aktionen durchzuführen. Diese Schnittstellen, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Einmal gibt es diese nicht-invasiven. Das ist wohl relativ schwierig, dass man die Potenziale einfach drahtlos abgreift. Es gibt aber auch invasive, wo man direkt mit Sensoren, mit Nadeln, mit feinen Drähten in bestimmte Bereiche des Gehirns hineingeht. Und man hat auch noch so ein Mischprodukt davon. So, und jetzt muss man natürlich überlegen. Ich meine, wir haben das letztens schon gehört, dass es gelungen ist, nicht ausgesprochene Begriffe allein dadurch, dass das Gehirn die Steuerung für unsere lautgebende oder an der Lautgebung beteiligten Organe, Muskeln und so weiter zur Verfügung stellt, das schon hörbar zu machen. Wir könnten also sprechen, ohne einen Laut von uns zu geben, über eine Technologie. Das geht schon. Wenn es dann noch gelingt, dass wir allein durch Denken künstliche Arme, Beine bewegen können. Und das können ja auch neu angelernte sein, dass wir also einen dritten oder einen vierten Arm, der mechanisch ist, so eine Art Exoskelett, dass jemand rumläuft, hat seine eigenen Hände und noch zwei zusätzliche oder Beine oder sonst was. Oder Räder, warum denn nicht? Dass er das einfach durch Denken in Betrieb nimmt. und die Rückmeldung auch noch bekommt. Das heißt also, dass man hier ein Modell hat, dass man künstliche Gliedmaßen mit taktilen Rückmeldungen direkt an unser Gehirn anschließt, indem man Reize, Gedanken ausliest, interpretiert, in Steuersignale umsetzt und die Rückmeldung gibt. Muss man erstmal sehen, also die Entwicklung ist relativ weit. Denn weltweit ist die Nachfrage nicht nur im medizinischen Bereich sehr groß. Diese scheiß Militärkram, den wir überall auf der Welt haben, da versucht man ja auch solche Schnittstellen, zum Beispiel für Kampfpiloten oder für die Steuerung von Bodenfahrzeugen, Panzer oder sonst was zu nehmen. Wenn nicht mehr die Zeit notwendig ist, um einen Arm, eine Hand zu bewegen, einen Schalter zu betätigen, irgendetwas zu tun, sondern wenn man das denkt und die Elektronik setzt das viel schneller über Aktoren um, das hätte da einen Vorteil. Es war ein Scheißvorteil, wenn man da besser Menschen oder Sachen zerstören kann, aber das ist natürlich der Antrieb. Es sind viele Firmen da dran, die in diesem BCI, also diesem Brain-Computer Interfaces Bereich forschen und ja, es steckt viel, viel Geld dahinter, weil es zum großen Teil militärisch angetrieben ist. So, jetzt gibt es da Prognosen und sowas, dass man bis 2025 wohl die ersten funktionsfähigen Interfaces hat. Wie das nun physikalisch aussieht, ob da ein Loch in den Kopf gebohrt wird und ein Steckanschluss, eher wohl nicht. Aber tatsächlich wird also dann die erste Steuerung allein durch Denken Marktreife haben sollen. Und die Firmen, die daran beteiligt sind, das sind, hatte ich eben schon gesagt, sehr, sehr viele, sehr, sehr große Unternehmen und vor allen Dingen viele versteckte und verdeckte Unternehmen, die man unter diesen Namen so gar nicht kennt. Eine Entwicklung, die abzusehen war, eine Entwicklung, die Angst bereitet, Unwohlsein und eigentlich den Fluchtgedanke, so nach dem Motto, ich möchte nicht, aber die im medizinischen Bereich bei Behinderten oder sowas oder wenn eingeschränkte Gehirnfunktionen da sind und ähnliches, dass man neu lernen kann, sicherlich ein großer Segen wäre. Ein BCI, Gehirn-Computer-Interface. Waren Sie Auto? Wahrscheinlich ja. Haben Sie ein eigenes Auto? Wahrscheinlich auch ja. Die Jüngeren vielleicht nicht mehr so. Ist Ihr Auto nicht älter als 2, 2,5 Jahre? Dann herzliches Beileid. Dann haben Sie nämlich in Ihrem Fahrzeug ein EDR. Jetzt wollen Sie auch noch wissen, was das ist. Einen Event Data Recorder, also einen Rekorder, der Ereignisse aufzeichnet. So, ist ja erstmal so nicht schlimm. Aber was zeichnet er? Was ein Ereignis? Was zeichnet er auf? Wann Sie getankt haben, wie viel Sie getankt haben, wo Sie getankt haben. Über GPS natürlich, hat das Auto ja auch. Wie der Reifenluftdruck ist, wie schnell Sie gefahren sind, wie die Querbeschleunigung ist, also in den Kurven, wie stark Sie gebremst haben, wie häufig Sie gebremst haben, wie stark Sie beschleunigt haben, wie schnell Sie gefahren sind, wo Sie wie schnell gefahren sind, wie viele Personen an Bord waren, welcher Sitz besetzt waren, wer die Sitzheizung eingeschaltet hatte, wie die Klimaanlage eingestellt war, wie, ob Sie mit Licht gefahren sind, mit Fernlicht oder mit Abblendlicht, ob Sie die Warnblinkanlage betätigt haben, ob Sie das Entertainment-System eingeschaltet hatten, welchen Sender Sie im Moment gehört haben, mit welcher Lautstärke Sie diesen Sender gehört haben. Ob, also je nach Hersteller gibt es etwa 80 Werte, die kontinuierlich in diesem Datenrekorder in Ihrem Fahrzeug gespeichert werden. Jo. Diese werden dann mehr oder weniger häufig, je nach Hersteller, zum Hersteller ins Werk übertragen, auf irgendeinen Server, wo diese Daten gesammelt werden. Es gibt sogar welche, die das quasi in Echtzeit kontinuierlich machen. Dafür braucht man natürlich dann auch ein 5G-Netz, was wahnsinnig gepusht wird, weil der Bürger es nicht braucht, aber Überwachungsmaschinerie. Ja, und was passiert damit? Ja, der Hersteller sagt, dass er auswerten möchte und muss, was im Fahrzeug passiert, Motortemperatur, das heißt Ansaugdruck, Ansaugtemperatur, was weiß ich, auch in das Ölstand, welches Öl drin ist, die Öltemperatur, die Abgastemperatur, die Werte von der Lambda-Sonde und so weiter. All diese Sachen, die werden eben alle übertragen. Die braucht der Hersteller. Das ist mein Auto, das habe ich gekauft, das habe ich bezahlt, aber der Hersteller holt sich Daten davon. Der hat mich nicht gefragt, ich habe beim Kauf nicht unterschreiben müssen, ich als Hersteller darf das und das und das und das. Vielleicht würde der eine oder andere sagen, behalt deinen Scheiß. Nein, das ist eben einfach so. Es wird eben einfach so gemacht. Ja, und jetzt gab es da heftige Diskussion beim 7. Autotag der Allianz, da wurden diese Themen besprochen. Nicht, weil die Allianz und die Teilnehmer daran der Meinung waren, sowas müsste man oder sagen. Nein, viele wollen an die Daten ran. Gut, man kann es ja verstehen. Also solche Daten sind ja zum Beispiel bei diesen bescheuerten Autorasern, die Opfer gefordert haben, beschlagnahmt worden und ausgewertet worden und bei Gericht verwendet worden. Eigentlich halte ich das ja auch für gut, dass man da viel genauer nachstellen kann mit Simulationsprogramm, wie hat sich das Auto bewegt, in welcher Fahrsituation war das, was ist passiert und so weiter. Aber die Versicherer wollen ja noch mehr. Die wollen ja wissen, wie fährt der. Fährt der wie eine gesenkte Sau, Vollgasbremse. Mit wie vielen Leuten fährt der eigentlich immer? Ist es eigentlich immer der gleiche? Denn man kann ja die Charakteristika des Fahrens und ähnliche Sachen aus diesen Profilen herauslesen. Stimmt das, dass nur er und seine Frau dieses Auto fahren? Oder fährt er in der Hauptsache Sohn und Tochter damit? All das könnte man da herauslesen. Und vieles andere. Man will also dann die Prämie auf einen errechneten Risikoindex anpassen. Das ist ungefähr so wie die Schufa, die auch irgendwelche geheimen Algorithmen ausgedacht haben, um zu sagen, der ist ein Risiko, dem darfst du kein Geld geben oder dem kannst du das vorne und hinten reinschieben oder sowas in der Art. Das heißt also, wenn man viel abends fährt bei nassem Wetter mit Licht und dann vielleicht ein bisschen zu schnell fährt oder ab und zu mal häufig bremsen muss, weil an der Stelle geht immer ein alter Opa mit zwei Stöcken über die Straße und da bremst man ja eigentlich, dann könnte das dieser Algorithmus schon als riskantes Fahren einschätzen. Gut, also musst du an einer anderen Zeit fahren, wenn keiner mehr über die Straße geht. Aber es war ja nicht vielleicht ganz so ernst gemeint, aber denkbar ist die Situation auf jeden Fall. Nun muss man auch noch sagen, die Versicherer wollen so etwas also haben. Die wollen mir dann eine angepasste Versicherung verkaufen, mit angepassten Prämien verkaufen, wollen mich vielleicht hoch- oder runterstufen, wollen mich irgendwo anders einstufen. Wenn sie der Meinung sind, dass ihre Computer ausgerechnet haben, dass ich ein höheres Risiko für die Versicherer darstelle, ja, aber diese Daten, die ja in meinem Fahrzeug gespeichert sind, die ja beim Hersteller gespeichert sind, ohne meine Erlaubnis, die vom Gericht ausgewertet werden können, ohne meine Erlaubnis. Das heißt, ich als Beschuldigter darf die Aussage verweigern. Ich darf sagen, nö, Richter, ich sag dir nicht, wie ich gefahren bin und warum und wieso und warum ich da 13 Leute über den Haufen gefahren habe. Nö, das sage ich dir nicht. Ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Aber mein Auto muss aussagen. Das sagt gegen mich aus. Mein Eigentum, mein Auto wird ausgelesen, quasi gezwungen auszusagen, gegen mich, gegen den Besitzer. Kann das so richtig sein? Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht in vielen Fällen auch richtig und gut wäre. Und dass es auch richtig ist, dass Unfallursachen aufgeklärt werden, damit man möglicherweise so etwas durch irgendwelche Maßnahmen verhindern kann oder die Schuldigen finden kann, damit nicht irgendwelche Unschuldige darunter leiden müssen. Aber dass das eigentlich über meinen Kopf hinweg geschieht, ist einer Demokratie nicht würdig. Das größte Problem sehe ich aber, Sie wissen ja alle, die Bodycams unserer Polizei, die Daten davon, die werden nicht in Deutschland irgendwo gespeichert, sondern die gehen über den großen Teich zu großen Servern von US-amerikanischen Großunternehmen. Dort werden unsere Daten gespeichert. Also mein Gesicht, wenn ich einem Polizist wieder sage, komm mal, du siehst aber heute komisch aus, das wird dann da drüben irgendwo gespeichert. Alle Autokennzeichen, alles was passiert, wird da gespeichert. Was passiert mit diesen Daten? Wer speichert die denn? Wo gehen die denn hin? Und wenn die beim Versicherer sind, ja, wir haben oft genug Fälle gehabt, dass Daten von Versicherern verschwunden sind, dass es unsicher war, dass sie irgendwo anders aufgetaucht sind, irgendwelche Zugangsdaten. Und wenn diese Daten dann irgendwo auf dem freien Markt sind oder möglicherweise auch bei Google oder Amazon oder sonst jemand landen, dass sie wissen, wann tanke ich wo, zu welcher Zeit, dass die mir, was weiß ich, wenn ich jeden Freitagabend um 9 Uhr bei meiner Lieblingstankstelle bin, dann wissen die natürlich auch, was ich da einkaufe. Dass ich da ein Sixpack kaufe und zwei Tafeln Schokolade und was weiß ich nicht alles. Will ich das? Darf das so sein? Warum die das wissen? Ja klar, weil ich ja meine PayPal-Karte habe. Ja. Das ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, die Sprachbüchsen sind ja alle schlecht, aber wenn ich freiwillig meine Daten abgebe, ist ja nichts Schlechtes. Gut, aber anderes Thema. Will ich das? Ist das richtig, dass diese Daten, die mein Fahrzeug automatisch sammelt, dass die irgendwo hingehen, wo ich gar keine Kontrolle mehr darüber habe, wo ich nicht sagen kann, ich will nicht, dass das da hingeht? Das kann nicht richtig sein. Dazu kommt, dass aber immer noch mehr Sensoren eingebaut werden. Die EU will ja, dass ab 2022 in alle Neufahrzeuge Notbremsassistenten eingebaut werden und Spurhalteassistenten und alles so ein Krempel. Ach, ist ja auch richtig. Jeder Tote oder Verletzte, der damit vermieden werden kann, ist ja in Ordnung. Aber auch diese Daten werden gespeichert und viele, viele, viele andere. Und was ist mit den ganzen Bildern, die von den Kameras, die in den Autos eingebaut sind, die gespeichert werden? Gut, jetzt gab es da Urteile. Das war der BGH, glaube ich, der hat kürzlich ja gesagt, also Dashcam-Aufzeichnungen dürfen als Beweismittel herangezogen werden. Ja, also wenn das Auto, das hat ja teilweise auch mehrere Kameras, diese Bilder aufnimmt und man sieht, wer wann wo vor mir gefahren ist und mit welchem Abstand hinterher und so. Das ist ein vollkommen unregulierter Bereich in unserem Rechtskonglomerat, welches ein chaotisch entwickeltes technisches System, das wir immer noch Auto nennen, als neues Problem in die Welt bringt, als ein Riesenproblem. Unsere Fahrzeuge wissen mehr über uns, über unsere Fahrweise, über unseren Aufenthalt und so weiter. Wird demnächst das Finanzamt auch sagen, das ist ja auch Staat, ich möchte auch Zugriff darauf haben. Der hat mir ein Fahrtenbuch abgegeben, da kommt mir was komisch vor, das möchte ich jetzt überprüfen. Und ob das alles so stimmt, ob der wirklich da getankt hat, oder ob das eine Quittung von jemand anderem ist, dass er gar nicht da war, in welchem Kino der war, wie lange der irgendwo geparkt hat, an welcher Parkuhr er denn nun gestanden hat und all diese Dinge. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in eine Welt hineingehen, in der Durchsichtigkeit des Einzelnen ganz normal sein wird. Wenn wir nicht sagen, wir kaufen diesen Scheiß nicht mehr, aber wer macht denn das schon? Dann wird das so weitergehen. Aber zumindest müsste man doch die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ich lösche alle meine Daten. Und die Möglichkeit haben, ich will nicht, dass meine Daten zum Hersteller gehen. Wenn ich ein Problem habe und wenn ich in die Werkstatt fahre und ich gebe denen einen PIN und die dürfen da ein Einmal-PIN und die dürfen da gezielt Daten auslesen aus meinem Fahrzeug, damit sie dahinter kommen, was da für ein Murks gebaut worden ist, dann ist das ja in Ordnung. Aber dass kontinuierlich alle diese Daten beim Hersteller landen und dann der Staat Begehrlichkeiten entwickelt, um darauf zuzugreifen. Dass hier im Einzelfall ein Richter mit hoher Verantwortung entscheiden muss, hier ist eine Straftat begangen worden und hier beschlagnahmt der Staat diese Daten. Das kann ich mir gerade noch so vorstellen, weil ich ja auch will, dass die bestraft werden, obwohl der Weg nicht der richtige ist. Aber dass so etwas einfach von Privatfirmen gesammelt werden kann, dass die Versicherungsindustrie massiv Druck auf die Regierung macht, dass hier Gesetze geschaffen werden, die einen Zugriff auf diese Daten ermöglichen, dass die Versicherer und andere Zusatzdienste aufgrund dieser gesammelten Daten anbieten möchten, das müssten wir in irgendeiner Art versuchen zu unterbinden. Aber frag mich nicht wie, ich habe keine Vorstellung. Möglicherweise müsste man die Autos in irgendeiner Art dazu bringen, ob man jetzt die Antenne abschneidet oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, April diesen Jahres müssen die Neufahrzeuge ja auch mit dem Notrufknopf ausgerüstet sein. Das heißt, die haben also immer Verbindung zu einem Mobilfunknetz, so weit vorhanden, sodass im Unfall das Fahrzeug selbst Hilfe rufen kann und dann natürlich auch meldet, die Position, wo ist, wie viele Leute besetzt und so weiter und so weiter. Das ist ja in Ordnung. Aber es gibt auch Leute, die es nicht wollen. Wieso ist das Zwang? Wieso kann ich nicht zu diesem Teil da irgendwie sagen, pass auf, ich möchte nicht, ich möchte lieber im Graben verrecken, kommt jetzt aus England, oder? Nee, passt nicht hierher. Als dass mir Hilfe geschickt wird. Aber das ist doch die Sache eines jeden Einzelnen. Muss man denn in Europa die Menschen zu ihrem Glück zwingen? Ja, wenn jemand gezielt und bewusst solche Technologien deaktiviert, dann sollte das einfach in einen solchen Staat, in einer solchen Staatengemeinschaft, in der EU einfach akzeptiert werden. Von den Regierungen, von den Behörden, von der Allgemeinheit. Man kann und darf niemanden dazu zwingen. Und genauso ist es auch mit den Aufzeichnungen. Und wie gesagt, wo es gar keine Diskussion für mich gibt, dass solche Daten an den Hersteller gehen, teilweise in Echtzeit, das ist die Sauerei überhaupt. Fragt, bevor ihr ein Auto kauft, mal, was da alles an Daten geschieht. Und lasst es euch schriftlich geben. Denn dann könnt ihr die hinterher verklagen auf Schadenersatz. Das ist dann so eine Art Dieselgeld oder so. Also ich wollte nur noch mal darüber sprechen. Es tut sich etwas. Der Druck der Versicherer wird massiv. Die wollen durchaus Zugriff auf Daten haben, die ihnen überhaupt nicht zustehen. Und ja, muss man sehen, was passiert. Ja, nochmal ganz kurz eine Meldung. Das Allensbach-Institut hat eine Umfrage veröffentlicht, die nennt sich, glaube ich, Generation Mitte. Da geht es darum, dass die Mehrheit der 30- bis 59-Jährigen eine Aggressivität, die in Deutschland sich in den letzten Jahren ausgebreitet hat, anprangert. Und zwar Zeitdruck ist wohl die Ursache dafür. Und die führt zu Rücksichtslosigkeit und Egoismus ist auch dabei. Ich merke es ja auch im Straßenverkehr oder beim Einkaufen oder sonst wo. Die Höflichkeit geht verloren. Mal jemand anderen einen Vortritt lassen, mal jemand irgendwo helfen, mal jemand mal zur Seite zu gehen. Beim Autofahren oder sonst wo, das hat sich in den letzten Jahren so negativ entwickelt. Und woran liegt denn das? Also mich stört es wirklich. Und ich versuche immer dahin zu gehen, wo nicht so viele Menschen sind, weil die Aggressivität ist ja eigentlich körperlich zu greifen. 81% aller Befragten gaben auf diese Frage an, dass sie den Eindruck haben, dass in Deutschland in den letzten Jahren die Aggressivität deutlich zugenommen hat. Und jetzt müssen wir uns mal selbst überlegen. Vielleicht müssen wir uns das einfach mal klar machen, ob wir das genauso empfinden. Ob es genauso geht, dass diese Aggressivität beim Straßenverkehr zum Beispiel, wenn ich irgendwo in der Stadt oder irgendwo in Geschwindigkeitsbegrenzung fahre und hau den Tempomat rein und fahre 50 oder 70, meist dann 71 oder 72, wie oft kommen da Autofahrer angerast, wie eine gesenkte Sau, fahren dicht auf, blinken, bei der ersten Möglichkeit, die eigentlich gar keine richtige ist, überholen sie riskant und teilweise wird man dann auch noch beleidigt beim Überholen. Geschwindigkeitsbegrenzung zum Beispiel. Ich habe den Eindruck, das sind irgendwie so Hinweise, falls du nicht weißt, wie schnell du fahren sollst, versuch's doch mal damit. So wird das von vielen interpretiert, was da als Vorschrift gilt, dass man eben nicht schneller als fahren darf. Und in der gesamten Geschichte beim Einkaufen, an der Kasse, überall gibt es nur solche aggressiven Situationen, die von Woche zu Woche schlimmer werden. Ich weiß nicht warum. Überlegen Sie sich das selbst mal. Wer eine Idee hat, woran es liegt und was man ändern könnte, es wäre schön, wenn wir die Welt ein bisschen schöner machen könnten, indem wir unser Verhalten beispielhaft ändern und den anderen damit ein Beispiel geben, die sich dann vielleicht auch ein klein wenig ändern würden. Für alle wäre es deutlich besser. Ja, hier gibt es wohl auch noch Diskriminierung, rassistisch und sexistisch und eine ganze Menge andere Sachen. Also in Deutschland ist etwas nicht in Ordnung. Da läuft etwas schief. Übrigens, in den Ausländern, in denen ich mich herumtreibe, habe ich dieses Empfinden nicht so. Oft bin ich froh, wenn ich Deutschland mal für eine Zeit lang verlassen kann, weil die Menschen da anders miteinander umgehen. Geduldiger, nicht so aggressiv, großzügiger, freundlicher. Sind wir Deutsche wirklich so hässliche, aggressive, bösartige Menschen? Eigentlich nicht. Und warum benehmen wir uns dann so? So, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie wieder zugehört haben. Ich freue mich eigentlich über jeden, der zuhört. Ich habe eine Menge um die Ohren im Moment, immer noch und wieder, sodass ich also nicht dazu komme, irgendwelche Anfragen sowas zu beantworten. Wenn Sie an die Redaktion geht und wenn Sie beantwortbar sind, dann macht das der Udo Wenzek, der die redaktionellen Geschichten erledigt und alles, was nicht beantwortbar ist. Und hört bitte auf mit so einem Scheiß. Sie haben vor ein paar Jahren mal da einen Beitrag gemacht, da ging es, glaube ich, um Akku oder um Batterie oder so etwas. Und da haben Sie ein Gerät vorgestellt, das konnte man da anschließen. Können Sie mir mal sagen, wo ich das kaufen kann? Das ist jetzt keine Glosse gewesen, das ist jetzt ein Griff in das Nähkästchen und davon gibt es viele. Ich kann mich nicht hinsetzen und kann mir die Sendung der letzten Jahre alle ansehen, um eventuell darauf stoßen zu können, was denn der oder diejenige gemeint hat, ist ja wohl klar, aber manchen ist eben nicht klar. Ja, damit verplempere ich meine Zeit nicht. Ich werde mich jetzt dran setzen, werde schneiden, wir haben schon wieder Sonntagabend. Morgen habe ich wieder wichtige Termine, dann muss es fertig sein. Muss also sehen, dass ich irgendwie hinkomme. Und dann gibt es diese Woche auch wieder eine neue Produktion, CC2TV. Ich will mal sehen, wenn das Wetter mitspielt, werde ich mal nach draußen gehen, wieder ein paar Außenaufnahmen machen, um Energy Harvesting einfach mal Ideen, keine praktischen Lösungen, Ideen ansprechen und zeigen und vielleicht auch mal darüber sprechen, was unsere Energiegigantonomie für Wirkung hat, wenn wir uns nicht endlich einschränken. Aber da muss das Wetter mitspielen. Ja, und noch ein zweites Thema. Ich habe es zwar hier liegen, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, das zu machen. Das ist ein solcher Schrott. Aber naja, vielleicht kann man es ja aufpeppen mit Dingen, die besser sind. Ich bitte Sie alle, schauen Sie mal in den Shop, denn aus dem Shop bekommen wir, CT2, Provisionen. Und umso mehr im Shop Umsatz gemacht wird, ja, umso mehr Provision ist da. Und denken Sie bitte auch an die Spenden, die es noch nicht gemacht haben. Bei einem, der weiß jetzt, wen ich meine, möchte ich mich ganz besonders bedanken. Das hat mich umgehauen. Also als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, na, Dankeschön. Und alle überhaupt, die gespendet haben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, kommen nochmal in der nächsten Videoproduktion, die wir diese Woche auf die Reihe bringen, weil heute in einer Woche die nächste Videosendung fällig ist. Heute Abend gibt es aber erstmal die Filetstückchen und ich freue mich schon wieder auf die, die sagen, Re-Upload. Habe ich das nicht schon mal gesehen? Aber das ist eben so. Die Welt ist so. Man denkt nicht darüber nach, warum etwas ist, sondern man muss erstmal etwas dazu sagen. Wir haben ja sonst nichts zu sagen. Und sonst könnte ja der Eindruck entstehen, wir Deutschen sind freundlich und nicht aggressiv. Einen schönen Abend. Ich will endlich aufhören. Und bis in einer Woche zum nächsten Video oder bis in zwei Wochen zum nächsten Audio. Ich tue wie fast immer den Daumen nach oben und sage immer ein Bit. Diesmal an Freundlichkeit übrig behalten. Und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.